Christine, wann ist dein Sweet Spot so zum Einschlafen und Aufstehen?
Ich würde sagen so 23:30 schlafen gehen und 7:30 oder 8 aufstehen. Das ist für mich ein guter Rhythmus.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Menschen, deren Einschlaf-Sweet-Spot mitten in der Nacht liegt oder eben sogar in den frühen Morgenstunden. Die haben einen Rhythmus, der sich sehr schlecht mit unserer Arbeitswelt vereinbaren lässt. Wir sprechen von der verzögerten Schlafphasenstörung.
Ja, wir schauen heute genauer drauf, was die Ursachen für diesen extremen Schlafrhythmus sind, was das mit dem Menschen macht und wie man ihnen helfen kann, einen Rhythmus zu finden, der weniger in Konflikt mit Arbeitszeiten oder dem Schulbeginn am Morgen steht.
Und in unserem Mythencheck geht es heute um einen Hack, der beim Einschlafen helfen soll. Und zwar Augen rollen, so in verschiedene Richtungen, mit verschlossenen Augen. Wir klären, was da dran ist. Und damit schön, dass ihr zuhört hier bei Überschlafen. Wir sind Schlafforscherin Dr. Christine Blume, das bist du. Hallo.
Hallo, Inka.
Christine arbeitet an der Uni Basel und sie therapiert dort an der psychiatrischen Uniklinik auch Menschen mit Schlafproblemen, also ist sie auch Schlaftherapeutin. Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Autorin dieses Podcasts, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und direkt mal für euch vorab, wenn ihr uns schreiben wollt, zum Beispiel, weil ihr euch ein Thema wünschen wollt, dann könnt ihr das gerne machen an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da freuen wir uns, da erreicht ihr Christine oder mich oder unseren Redakteur Michael. Christine, sagen wir mal, ich bin betroffen von der verzögerten Schlafphasenstörung. Lass uns mal so ein bisschen durchgehen, wie ich dann lebe. Wie startet mein Tag?
Na, das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Tag heute ist. Also ob Arbeitstag oder Wochenende oder ob du vielleicht sogar Urlaub hast.
Okay, dann lass uns mal sagen, es ist so ein ganz normaler Arbeitstag. Ich muss vielleicht gegen, sagen wir mal, 8 Uhr aufstehen. Eigentlich ja schon fast relativ spät, ne? Aber nehmen wir es einfach mal an. Wie fühle ich mich dann beim Aufstehen?
Also wenn es 8 Uhr ist, der Wecker klingelt, für dich ist immer noch mitten in der Nacht. Und weil du auch super spät erst einschlafen konntest, bist du außerdem noch nicht ausgeschlafen. Mhm. Entsprechend fühlst du dich total matschig und eigentlich wünschst du dir nichts sehnlicher, als noch ein bisschen zu schlafen. Gefühlt kannst du nämlich kaum gerade ausdenken. Man könnte auch sagen, du bist so richtig schlaftrunken noch, wenn du aufstehst.
Ja, keine guten Voraussetzungen für den Tag, ne?
Nee, so gegen Mittag geht es dir dann aber besser. Da merkst du, jetzt wird der Kopf etwas klarer. Aber du hast halt trotzdem einfach mal wieder echt zu wenig geschlafen. Fit ist echt irgendwie anders.
Wie sieht es dann am Abend aus?
Ja, jetzt ist deine Zeit gekommen. Du fühlst dich endlich fit. Und jetzt setzt du dich nochmal hin, um was zu arbeiten, weil du halt am Vormittag so unkonzentriert warst, dass du kaum was auf die Reihe bekommen hast. Dann gehst du aber doch gegen Mitternacht ins Bett. Eigentlich noch ein bisschen früh für dich, so richtig müde bist du auch nicht. Aber du hast halt die Hoffnung, dass du heute mal früher einschlafen kannst. Weil eigentlich brauchst du schon so 8 Stunden, bist da eigentlich ganz durchschnittlich unterwegs. Ja, und letzte Nacht war es dann halt 2.30 Uhr und jetzt hoffst du, dass du heute ein bisschen früher einschlafen kannst.
Und wie sieht das aus? Also wie läuft meine Nacht dann?
Ja, also Mitternacht bist du ungefähr ins Bett gegangen, aber leider brauchst du wieder eine halbe Ewigkeit zum Einschlafen. Also irgendwie 2.30 Uhr, 3 ist so deine Schätzung, dass du da einschlafen konntest. Als du es dann geschafft hattest, da war dein Schlaf aber super. Also bis der Wecker dich dann am nächsten Morgen wieder viel zu früh aus dem Schlaf gerissen hat.
Und dann geht alles wieder von vorne los.
Ja, genau.
Was macht das mit meinem Leben, wenn ich da ständig so schlaftrunken und irgendwie so, ja, fast wie jetlagged irgendwie durch die Gegend laufe?
Starten wir mal mit deinen Freundinnen, Freunden, mit deinem Sozialleben. Also deine Freundinnen und Freunde, die finden es erstmal total krass, wie viel Energie du am Abend noch hast. So, wenn ihr gemütlich in der WG gekocht habt, so um 1, da sagen die anderen dann, boah, irgendwie morgen früh Vorlesung, ich gehe jetzt mal lieber ins Bett, ich bin auch irgendwie schon recht müde. Da fängt bei dir die Nacht erst richtig an oder der Abend. Vor 3 Uhr fühlst du nämlich eigentlich gar nicht so richtig Müdigkeit. Dafür bist du aber die, die bei Verabredungen vor Mittag einfach immer zu spät kommt oder gar nicht kommt. Und das nervt deine Freundinnen und Freunde ganz schön. Also für eine Bergtour, wo man ja früh aufbricht, oder im Winter zum Skifahren, da startet man ja auch manchmal irgendwie 6 Uhr morgen. Das ist mit dir einfach nicht zu machen.
Okay, alles klar. Was heißt das für meinen Job?
Also in der Uni, da bist du eigentlich immer ganz gut klargekommen. So zu den frühen Vorlesungen, da bist du einfach nicht gegangen. Und deine Seminare oder auch andere Lehrveranstaltungen, die hast du dir so zusammengesucht, dass du eigentlich nie vor 11 Uhr aufstehen musstest. Und ja, da kam dir einfach entgegen, dass dann in der Uni ja auch viele Veranstaltungen am Nachmittag stattfinden. Aber jetzt hast du halt vor kurzem deine erste richtige Stelle angetreten. Also bist auf dem Arbeitsmarkt, die ist auch noch in der nächsten Stadt und du musst um 9 Uhr spätestens da sein. 9 Uhr, da sagen viele, na, das ist doch eigentlich eh noch ganz entspannt. Aber für dich heißt es halt, aufstehen spätestens um 7.30 Uhr. Und damit geht es dir echt nicht gut, weil so früh aufzustehen, das ist für dich eine echte Qual. Und du kommst unter der Woche einfach nicht auf genügend Schlaf.
Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fragen, Moment mal, das klingt einfach nach einer extremen Nachteule. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zur verzögerten Schlafphasenstörung? Was kannst du sagen?
Also letztlich muss man sagen, diese verzögerte Schlafphasenstörung ist ein extremer Chronotyp, nennen wir das. Das ist eine extreme Nachteulentendenz. Also in der Regel können die Betroffenen nicht vor 2 Uhr einschlafen, manchmal sogar auch erst um 3, 4 oder in ganz extremen Fällen auch erst zum Beispiel um 6 Uhr morgens. Der Unterschied zwischen einer Eigenschaft, so würde man das bei einer Nachteule nennen, und einer medizinischen Diagnose, eben dieser verzögerten Schlafphasenstörung, das macht einfach der Leidensdruck. Also letztlich kann man sagen, das Verhalten der Person, dieser Schlaf-Wach-Rhythmus, der clasht so stark mit den sozialen Rhythmen, also Schulstart, Arbeitszeit, dass die Person einfach total drunter leidet. Und dadurch wird es dann eben auch behandlungswürdig beziehungsweise auch behandlungsbedürftig. Oder man könnte anders sagen, solange es keinen Leidensdruck gibt, und das erleben ja viele Menschen, die eher so ein bisschen eine Nachteulentendenz haben, die können damit ganz gut klarkommen, solange es keinen Leidensdruck macht, ist es eben auch keine Störung.
Ja, gibt es da eigentlich eindeutige Kriterien? Also der Leidensdruck, ist es dann noch andere?
Ja, es ist eben dieses konstante Abweichen von einem gewünschten Schlafrhythmus, der dann eben auch zu Beeinträchtigungen führt. Und das Ganze, das muss eben auch konsistent, sagt man, auftreten. Also das darf jetzt nicht nur irgendwie mal in den Sommerferien auftreten oder zweimal pro Woche, sondern das muss wirklich ganz konsistent sein. Denn das hat ja eine ganz starke biologische Basis, sprechen wir auch später noch drüber. Ja. Und diese biologische Basis, die zeigt sich natürlich jeden einzelnen Tag. Daraus ergibt sich das.
Ja, vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, wie dann so eine Diagnose abläuft. Also wenn ich jetzt so die Vermutung habe, ich bin davon betroffen, dann kann ich mir vorstellen, ich kriege vielleicht auch die Frage gestellt so, ja sag mal, kannst du denn nicht schlafen oder willst du nicht schlafen?
Ja. Und ich meine, es kann ja beides geben. Und da ist die Aufgabe der Diagnostik natürlich, das so ein bisschen zu unterscheiden. Häufig ist es auch so, dass sowas im Lauf der Pubertät das erste Mal auftritt, wo sich ja unser Schlaf-Wach-Rhythmus eh so nach hinten verschiebt. Das heißt, wir werden eh alle tendenziell mehr zu Eulen und manche eben ganz extrem. Ist ja auch eine Phase, da gibt es sowieso viel Konfliktpotenzial mit den Eltern. Und da denken die Eltern vielleicht auch mal, ja, wenn der oder die den ganzen Abend am Handy ist und oder gamet, er oder sie müsste einfach halt mal disziplinierter sein und früher ins Bett gehen. Aber bei Menschen, die wirklich so eine verzögerte Schlafphasenstörung haben, die eben auch eine biologische Basis hat, die können nicht anders. Wenn man jetzt versucht rauszufinden, geht es ums Wollen oder ums Können, vielleicht manchmal auch um beides, dann macht man natürlich erstmal eine ausführliche Anamnese. Man stellt ganz viele Fragen und lässt die Patientinnen und Patienten und vielleicht auch deren Eltern mal erzählen. Dann fragt man vielleicht, naja, will der Patient oder die Patientin überhaupt früher schlafen gehen? Oder hat er wirklich das Gefühl, er kann es nicht? Dann kann man dann auch fragen, was haben Sie denn bisher schon gemacht? Was haben Sie denn versucht, um früher schlafen zu gehen, früher schlafen zu können? Kann man auch fragen, was tut denn der Patient, die Patientin am Abend? Entweder für den Schlaf oder vielleicht auch fürs Nichtschlafen. Kann man sich ja auch überlegen, Gamen würde vielleicht eher fürs Nichtschlafen da sprechen. Dann kann man auch fragen, das ist ganz wichtig, wie ist denn das Schlafwachmuster am Wochenende oder auch im Urlaub, denn da bestehen ja keine sozialen Gegebenheiten, wie eben zum Beispiel ein Schulbeginn am Morgen, weshalb man dann auch früher ins Bett gehen müsste. Da kann man fragen, ja, kommen Sie denn da auf mehr Schlaf? Wie ist da der Unterschied zu Arbeitstagen? Seit wann besteht das Problem überhaupt? Also wie alt waren Sie, als es angefangen hat? Ich habe schon gesagt, häufig eben ist die Pubertät so ein Beginn. Besteht es auch schon mindestens 3 Monate? Denn so lange muss es für eine Diagnose bestehen. Ja, und dann gibt man erstmal ein Schlaftagebuch aus. Das heißt, dann notiert man, wann bin ich abends ins Bett gegangen, wann bin ich morgens aufgewacht, wie lange habe ich zum Einschlafen gebraucht, wie oft bin ich in der Nacht erwacht, wie habe ich mich am Tag gefühlt. Und das füllen die Patientinnen und Patienten für mindestens 2 Wochen aus. Und dann macht man noch eine sogenannte Aktimetrie. Im Endeffekt ist das nur ein relativ basic, so ein Activity-Tracker oder so ein Fitness-Tracker, der informiert über Bewegung und Ruhe und lässt dadurch eben Rückschlüsse auf Ruhe- und Aktivitätsmuster zu.
Ja, verstehe, okay.
In diesem Schlaftagebuch und dann gegebenenfalls eben, wenn man das macht, auch bei dieser Messung der Ruhe- und Aktivitätsrhythmen, da muss eben die Hauptschlafphase konstant sehr spät stattfinden.
Okay, ganz schön aufwendig, ne?
Das ist schon relativ aufwendig, aber das sagt uns ja eigentlich immer noch nicht, ob jemand nicht früher schlafen kann oder nicht früher schlafen will. Dazu müssen wir so einen Einblick gewinnen in die Biologie. Und das kann man machen mit einer Messung von Melatonin. Also Melatonin, das haben wir schon häufiger drüber gesprochen im Podcast, ist das Hormon der Dunkelheit. Das wird während unserer inneren und unserer individuellen inneren biologischen Nacht ausgeschüttet und die Ausschüttung beginnt so 2 bis 3 Stunden, bevor wir üblicherweise ins Bett gehen, beziehungsweise bevor wir uns üblicherweise bereit fühlen, ins Bett zu gehen. Wenn man das jetzt bei den Patientinnen und Patienten macht, da sieht man, dass eben diese Melatoninausschüttung wirklich sehr, sehr, sehr spät beginnt. Also da sieht man vielleicht um 1 Uhr oder um 2 Uhr in der Nacht überhaupt erstmal den Beginn einer Ausschüttung. Und da weiß man, okay, wenn die Melatoninausschüttung so spät beginnt, dann ist es eben wahrscheinlich, dass es wirklich an der inneren Uhr liegt, die einfach so einen total verzögerten Rhythmus hat. Ja. Also die tickt einfach anders als bei anderen Menschen.
Ja, das heißt, es braucht eigentlich an der Stelle wirklich auch eine Untersuchung im Schlaflabor, ne?
Jein, also die Schlaflaboruntersuchung, also da, wo man dann Elektroden irgendwie auf den Kopf kriegt und den Schlaf wirklich misst, die bringt meistens keine neuen Erkenntnisse, weil der Schlaf...
Ach so, aber ich meinte jetzt, weil das Melatonin ja gemessen werden muss, oder?
Ja, aber das kann man auch zu Hause machen.
Ach, das also, kann man zu Hause machen, okay.
Das kannst du zu Hause machen. Also bei uns in der Klinik machen wir das auch manchmal mit Patientinnen und Patienten und das kann man heute eigentlich sehr gut zu Hause machen. Und die schicken uns dann einfach die Proben zu, das sind so wie so kleine... So Wattezylinder, kann man sagen. Wie man manchmal auch beim Zahnarzt so in die Backe gelegt bekommt.
Ach ja, damit, okay.
Ja, weißt du, damit die den Speichel aufsaugen. Genau, so sieht es aus. Das nehmen die in den Mund, dann lutscht man da so ein bisschen drauf rum, dann kommt es wieder in so ein Plastikgefäß, dann notiert man irgendwie noch, um welche Uhrzeit man die Probe genommen hat. Die schicken dann per Post häufig einfach die Proben zu uns und die werden dann ausgewertet.
Ja, und du wolltest gerade noch sagen, so eine EEG-Untersuchung, also wenn ihr Elektroden am Kopf anbringt, die bringt eigentlich keine neuen Infos rein.
Die bringt eigentlich keine neuen Erkenntnisse. Also was man halt sehen würde, wenn man die jetzt dann irgendwie um 23 Uhr ins Bett schickt, so normale Schlaflaborzeit, dann sieht man, okay, die können halt nicht einschlafen. Aber die Erkenntnis ist jetzt nicht wirklich neu, das haben die ja auch schon erzählt. Ja. Und dann sieht man halt, die schlafen sehr, sehr spät ein, sind morgens dann sehr schlaftrunken. Aber der Schlaf an sich, der ist eigentlich normal, der ist nicht verändert. Und wenn man denen auch zugesteht, dass sie zum Beispiel um 2 oder 3 oder vielleicht auch um 4 einschlafen und die am Morgen schlafen lässt, dann haben die einen komplett normalen Schlaf.
Okay. Christine, vielleicht hören uns gerade Leute zu, die finden sich wieder in dem, was wir erzählen. Aber bei ihnen ist es so, dass die Nacht einfach ganz früh beginnt. Also, dass sie einfach sehr, sehr früh wahnsinnig müde werden und merken, oh, die sind auch schon ja vor Sonnenaufgang irgendwie total wach und total ausgeschlafen. Auch das hat ja einen Namen. Ja. Also das heißt vorverlagerte Schlafphasenstörung. Was erleben die Betroffenen denn so? Ich kann mir vorstellen, es ist ein bisschen besser kompatibel mit unserer Arbeitswelt, aber trotzdem wahrscheinlich unangenehm, ne?
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall besser kompatibel mit Arbeitszeiten, weil die Menschen sind eher sehr früh dann morgens im Büro. Das clasht halt eher mit sozialen Aktivitäten am Abend. Und man muss sich vor Augen halten, die Betroffenen, die gehen häufig schon um 20 Uhr oder früher ins Bett, im Extremfall auch mal um 18 Uhr. Und das sind die wirklich halt, genauso wie die mit der verzögerten Schlafphasenstörung nicht früher einschlafen können, können die halt einfach nicht länger wach bleiben. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, das ist mit Abendaktivitäten natürlich total schwierig dann. Ja. Und es bedeutet auch, die Betroffenen stehen extrem früh auf, manchmal schon um 2 Uhr nachts. Klar, wenn du um 6 Uhr abends ins Bett gehst, dann stehst du halt auch um 2 auf. Das sind ja dann 8 Stunden später. Und das sorgt natürlich auch häufig für lange und sehr einsame Phasen da in der Nacht. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, im Job gibt es keine Probleme. Das hat man irgendwie auf der Habenseite. Und man muss auch insgesamt sagen, der Leidensdruck ist bei Menschen mit einer vorverlagerten Schlafphasenstörung in der Regel viel geringer als bei denen mit einer verzögerten.
Das sind wahrscheinlich so die Freunde, die sich typisch ganz gerne zum Frühstück treffen würden, ne?
Ja,
oder?
Dann, ja, genau.
Aber ich sag mal so, wenn man ein bisschen spätere Arbeitszeiten hat, mal so bis vielleicht 20 Uhr oder so, wird das auch schon zum Problem, ne?
Ja, absolut. Aber ich glaube, auch da herrscht viel eher Verständnis dafür. Also wenn du sagst, hey, ich bin einfach abends ab 6 so platt, ich kann dann nicht mehr, dann glaube ich, dass da in unserer Gesellschaft ein viel größeres Verständnis dafür herrscht, als wenn du sagst, sorry Leute, aber ich kann vor 1 nicht bei der Arbeit sein. Also vor 1 Uhr mittags.
Naja, das ist immer noch dieses Bild, ne? Dass irgendwie der frühe Vogel fängt den Wurm und so. Mhm. Lass uns an der Stelle mal kurz drüber sprechen, wie unser Tag-Nacht-Rhythmus überhaupt funktioniert. Du hast ja eben schon so ein paar Stichworte genannt, ne? Innere Uhr. Da will ich jetzt gerne mal so ein bisschen ins Grundsätzliche mit dir gehen. Mhm. Wie sorgt denn unser Körper dafür, dass die meisten von uns eigentlich tagsüber wach und aktiv sind und nachts, wenn es dunkel ist, schlafen?
Ja, den Grund, den hast du gerade schon genannt, das ist unsere innere Uhr. Und die befindet sich in 2 ganz kleinen Nervenzellansammlungen im Gehirn. Die sind jeweils nicht größer als ein Reiskorn. Und diese 2 Reiskörner, die sorgen dafür, dass jede Zelle unseres Körpers immer weiß, ob es gerade Tag oder Nacht ist. Und sie sorgen eben auch dafür, dass wir in der Nacht schlafen und am Tag wach sind. Um welche Uhrzeit genau jetzt der Körper auf Nacht bzw. dann Tag umschaltet, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Und so kommt es eben, dass manche Menschen eher der Typ Lerche sind, also gerne früh schlafen gehen und auch eher früher aufstehen. Da schaltet einfach der Körper am Abend früher auf Nacht. Und andere Menschen, die gehören eher zum Typ Eule, die gehen also eher ein bisschen später schlafen, stehen nur eher ungern früh auf. Da beginnt eben diese innere biologische Nacht zu einer späteren Uhrzeit. Und diese individuelle Präferenz für einen bestimmten Schlaf-Wach-Rhythmus, den nennt man in der Fachsprache dann auch Chronotyp, haben sicher viele schon mal gehört.
Mhm. Nach dem Stichwort könnt ihr auch gerne mal in unserem Kanal suchen. Wir haben da eine komplette Folge zu gemacht, weil ihr könnt relativ genau mit einem Fragebogen herausfinden, was für ein Typ ihr seid. Du und ich, wir haben hier auch schon öfter mal festgestellt, dass ich so ein leicht früherer Typ bin als du. Du hast ja eben gesagt, 23:30 ist für dich so eine ganz gute Schlafenszeit. Da bin ich schon relativ müde und eigentlich, glaube ich, meistens auch schon im Bett, wenn ich kann. Aber ja, ich bin jetzt auch kein sonderlich früher Typ. Wir sind beide schön die Mitte, ne?
Genau, wir sind total in der Mitte und wir sind auch, glaube ich, beide zum Glück eben kompatibel mit diesen sozialen Rhythmen. Abgesehen davon, dass wir, glaube ich, beide bei der Arbeit doch eher ein bisschen Flexibilität auch mal haben, wenn wir da anfangen und aufhören. Aber das, erlebe ich schon als Glück, dass ich da ganz gut in diesen Durchschnitt reinpasse.
Mhm. Bei mir wird es immer kritisch, wenn ich Frühschichten machen muss. Aber das ist eine andere Story.
Ein anderes
Was
Thema.
Läuft denn anders, wenn jemand von einer von diesen beiden Schlafphasenstörungen betroffen ist, die wir eben beschrieben haben? Also jetzt so bezogen auf die innere Uhr.
Also aus biologischer Sicht muss man sagen, läuft ja erstmal gar nichts anders. Also auch die Menschen haben eine innere Uhr und die funktioniert auch komplett normal. Aber die schaltet halt einfach sehr, sehr spät erst auf Nacht um. Also viel später als bei den meisten Menschen. Das ist der Fall bei der verzögerten Schlafphasenstörung. Oder eben schon sehr früh und damit viel früher als bei den meisten Menschen. Das ist der Fall bei der vorverlagerten Schlafphasenstörung. Mhm. Eben, es sind halt einfach sehr extreme Chronotypen. Das heißt, der Kern auch dieser vorverlagerten oder verzögerten Schlafphasenstörung ist eigentlich nicht, dass da irgendwas bei den Menschen nicht stimmt, sondern der Schlaf-Wach-Rhythmus der betroffenen Menschen passt einfach nicht gut zu unseren gesellschaftlichen Rhythmen, insbesondere zu den Arbeitsrhythmen oder auch Schulrhythmen, wenn man noch zur Schule geht. Und das ist eben das, was Probleme macht. Also ich finde, so etwas zugespitzt könnte man eigentlich auch einen Spieß mal umdrehen und sagen, eigentlich sind gar nicht die Betroffenen das Problem, sondern die Tatsache, dass wir als Gesellschaft diesen Menschen mit zu wenig Flexibilität begegnen.
Ja, also finde ich, kann man auf jeden Fall auch so sehen, dass die Welt da relativ unflexibel ist. Aber nochmal ganz kurz, um bei der inneren Uhr zu bleiben. Mhm. Woher kommt das denn, dass es bei manchen Menschen so wahnsinnig extrem von dem abweicht, was die meisten erleben? Weil wir haben ja auch schon mal festgestellt, so ein Mischtyp wie jetzt du und ich weiß nicht, so zwischen, ich sag mal, 22 und 0 Uhr ins Bett gehen und irgendwie so zwischen 6 und 8 oder sowas aufwachen, das tun ja schon die meisten. Mhm. Was ist da los, dass es bei Menschen, die eine der beiden Schlafphasenstörungen haben, nicht so ist?
Ja, also 100%ig ist es noch nicht geklärt, aber ein paar Dinge weiß man auch schon. Ein wichtiger Faktor, den man kennt, ist auf jeden Fall, und das ist jetzt wenig überraschend, eben die innere Uhr, die bei den Menschen einfach ein bisschen anders tickt. Also die ist vollkommen funktional und gesund, aber die tickt ein bisschen anders als eben bei den meisten anderen. Und um zu verstehen, was genau da los ist, da müssen wir wissen, so ein innerer biologischer Tag bei uns Menschen, der dauert nicht unbedingt genau 24 Stunden, wie also der Tag auf der Erde, sondern bei den meisten Menschen ist er ein bisschen kürzer oder länger als 24 Stunden. Da denkt man jetzt irgendwie, ja, ist es ein Problem? Nee, ist es nicht. Das ist eigentlich gar kein Problem, weil der tägliche Wechsel zwischen Helligkeit und Dunkelheit, der passt den Rhythmus der inneren Uhr einfach an diesen 24-Stunden-Rhythmus der Erde an. Davon kriegen wir überhaupt nichts mit. Also bei den Menschen, wo der Rhythmus ein bisschen länger ist, da schubst das Licht am Morgen die Uhr so ein bisschen an und dann pendeln die sich auch auf die 24 Stunden ein. Und bei den Menschen, wo der Rhythmus ein bisschen kürzer ist als 24 Stunden, da verzögert Licht insbesondere am Abend die innere Uhr ein bisschen und dann kommen die auch wieder bei den 24 Stunden raus. Aber Menschen, deren innerer biologischer Tag ein bisschen länger als 24 Stunden dauert, die sind eher Eulentypen. Also die haben eher einen späteren Chronotyp. Mhm. Kann man sich auch, glaube ich, gut vorstellen, weil wenn meine innere Uhr insgesamt ein bisschen zu langsam geht, dann werde ich halt abends einfach tendenziell auch nicht so früh müde, sondern tendenziell eher später. Und jetzt kann man sich vorstellen, je länger dieser innere biologische Tag dauert, also je mehr der von diesen 24 Stunden abweicht, desto stärker ist dann eben auch die Tendenz zum Spättyp bis hin zu einer verzögerten Schlafphasenstörung im Extremfall. Bei der vorverlagerten Schlafphasenstörung, also bei den extremen Lerchen, da kann man sich leicht vorstellen, ist einfach genau andersrum. Da geht die innere Uhr eher zu schnell und schaltet deshalb auch sehr früh auf Nacht um. Übrigens, die Länge unseres inneren Tages und damit eben auch der Chronotyp, die sind in weiten Teilen genetisch bedingt.
Das heißt, in vielen Fällen kann man wirklich dann auch feststellen, okay, da geht es nicht ums Wollen, sondern es geht halt einfach auch ums Können. Ich erlebe so Diskussionen übrigens immer mal wieder, irgendwie so auch so bei Paaren, wenn jemand sagt, oh, der andere ist aber so lange wach und der muss doch einfach früher ins Bett gehen und so. Ist, glaube ich, auch ein riesiger Streitfaktor in Beziehungen irgendwie. Ist die innere Uhr denn der einzige Faktor, der sozusagen bedingt, ob man jetzt eine der beiden Schlafphasenstörungen hat oder nicht?
Ein ganz gewichtiger auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt auch noch andere. Zum Beispiel könnte es auch sein, dass die innere Uhr, also jetzt sind wir wieder bei der inneren Uhr, aber jetzt geht es eigentlich um das Licht, dass nämlich die innere Uhr am Morgen beziehungsweise am Abend übermäßig sensibel gegenüber dem Licht ist. Weil wir wissen, Licht am Abend verzögert eben die innere Uhr, das heißt verlängert eigentlich eher den inneren Tag. Und da könnte es jetzt eben sein, dass Menschen mit einer verzögerten Schlafphasenstörung besonders sensibel auf dieses Licht am Abend reagieren und dadurch eben der innere Tag noch länger wird und sie dann eben erst sehr spät einschlafen können. Oder anders bei den extremen Lerchen, also bei der vorverlagerten Schlafphasenstörung, da könnte es sein, dass die extrem empfindlich gegenüber Licht am Morgen sind, was dann die innere Uhr zusätzlich nochmal beschleunigt und diesen inneren Tag nochmal verkürzt und dann kommt es eben zu dieser extrem frühen Einschlaftendenz.
Ja, spannend. So verschiedene Theorien, warum es dazu kommen könnte. Mhm. Wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen von einer der beiden Schlafphasenstörungen?
Ja, also ganz genau weiß man es nicht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass beide zum Glück sehr, sehr selten sind. Für die verzögerte Schlafphasenstörung, da geht man davon aus, dass ungefähr eine von 500 Personen betroffen ist. Also wirklich sehr selten. Die vorverlagerte Schlafphasenstörung, die ist sagt zumindest die wissenschaftliche Literatur, noch seltener. Mhm. Man muss aber auch sagen, da ist eben der Leidensdruck häufig geringer, weil das nicht so sehr mit den gesellschaftlichen Rhythmen clasht. Und wo kein Leidensdruck, da gehen Menschen nicht zum Arzt und dann gibt es keine Diagnose. Ja. Und im Endeffekt sind deshalb auch die Zahlen niedriger. Was man noch sagen kann, ist, dass so in psychiatrischen Gruppen, also wo Menschen eben eine psychiatrische Diagnose haben, da kommt zumindest die verzögerte Schlafphasenstörung häufiger vor als jetzt in der gesunden Gesamtbevölkerung. Mhm.
Verstehe, okay, also da vielleicht auch ein Zusammenhang. Ne? Mhm. Betrifft diese Schlafphasenstörung denn bestimmte Gruppen von Menschen?
Also gerade die verzögerte Schlafphasenstörung, die ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen am höchsten. Und das lässt sich auch dadurch ganz gut erklären, dass wir eben so im jungen Erwachsenenalter unsere maximale Eulentendenz erreichen. Und dann kehrt sich diese Entwicklung wieder um und wir entwickeln uns ganz, 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 ganz langsam wieder eher in Richtung Lerche. Aber weil wir eben so im jungen Erwachsenenalter so unsere maximale Spätheitstendenz haben, kommt da eben auch diese verzögerte Schlafphasenstörung am häufigsten vor. Bei der vorverlagerten Schlafphasenstörung, also da, wo Menschen extrem früh aufstehen, das kommt eher im höheren Alter wieder vor. Und auch das passt natürlich dazu, weil Menschen sich im Laufe ihres Lebens wieder mehr Richtung Lerche entwickeln.
Mhm. Ich würde gerne mit dir über die Konsequenzen sprechen. Also wir haben ja eben schon festgestellt, das Sozialleben kann leiden, weil es sein kann, dass man sich mit Freunden nicht mehr richtig verabreden kann. Die Arbeit kann leiden, wenn man es nicht schafft, vielleicht vor irgendwie 1 Uhr mittags oder so da aufzukreuzen, weil der Rhythmus einfach nicht zur restlichen Welt passt. Aber wenn wir jetzt mal auf die Gesundheit schauen, also was heißt das für Betroffene langfristig? Kann so eine Schlafphasenstörung auch krank machen?
Ja, also was immer wieder berichtet wird, ist, dass Menschen mit verzögerter Schlafphasenstörung auch eher zum Beispiel unter Angststörungen oder Depressionen leiden oder auch häufiger Substanzen konsumieren, also Drogen, Medikamente, Alkohol. Wie genau da der Zusammenhang ist, das ist noch nicht so klar. Aber was man sich zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass Menschen, die sehr, sehr spät ins Bett gehen oder auch überhaupt Menschen, wo das so sehr mit den Arbeitszeiten clasht, die dann vielleicht auch eine Arbeit gar nicht so richtig nachgehen können, weil sie keinen Job finden, weil sie nicht richtig performen können in den Morgenstunden und so, dass das irgendwie ja auch eine Depression begünstigt, das finde ich gar nicht so schwer vorstellbar. Oder auch ein Substanzkonsum, weil man vielleicht dann versucht, das irgendwie selbst zu behandeln. Also ja, dann trinke ich halt am Abend Alkohol und hoffe, dass ich durch den Alkohol schneller einschlafen kann. Ja. So. Mhm. Also da kann es durchaus Zusammenhänge geben. Die Betroffenen schlafen natürlich auch, gerade eben jetzt bei der verzögerten Schlafphasenstörung, oft einfach sehr wenig, weil sie erst so spät einschlafen können. Wenn sie dann morgens trotzdem aufstehen müssen, dann kommen sie nicht auf genügend Schlaf. Und das haben wir hier im Podcast schon häufig besprochen. Zu wenig Schlaf, auch das geht natürlich einfach auf die Gesundheit. Also das Immunsystem kann darunter leiden, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Stoffwechselstörungen wie Diabetes Typ 2, Übergewicht, krankhaftes Übergewicht, da steigt das Risiko einfach an.
Ja, also wirklich eigentlich einfach die volle Palette, wenn man dauerhaft zu wenig schläft, ne?
Ja.
Du hast ja auch schon PatientInnen gehabt, die dann wirklich am Ende bei dir gelandet sind. Also bei einer Therapeutin für Menschen mit Insomnie, das bist du ja. Also es geht hier am Ende um eine handfeste Schlafstörung, die behandelt werden muss. Und angefangen hat alles mit der verzögerten Schlafphasenstörung. Wie hoch ist denn das Risiko, dass Menschen das passiert?
Also Schätzungen gehen davon aus, dass so 7-15%, also ganz schön viel, der Patientinnen und Patienten, die sich wegen Einschlafproblemen in Behandlung begeben, also zum Beispiel bei uns in der Schlafambulanz auftauchen, dass die eigentlich so eine verzögerte Schlafphasenstörung haben könnten.
Das ist echt gar nicht so wenig, ne? Lass uns gleich noch darüber sprechen, wie du dann hilfst. Aber ich will erstmal mit dir noch anschauen, wo wir ansetzen können, wenn wir uns vielleicht noch selbst helfen können. Also erstmal bei der verzögerten Schlafphasenstörung. Sagen wir mal, mein Schlafrhythmus passt zwar nicht so richtig zu meinem Arbeitsrhythmus, aber es ist noch nicht wahnsinnig extrem. Also vielleicht nehmen wir einfach mal den Fall an, ich schlafe so gegen 2 Uhr ein. Mhm. Ich muss aber vielleicht um 7:30 Uhr aufstehen, weil ich um 9 Uhr bei der Arbeit sein muss. Das heißt ja dann, ich habe weniger als 6 Stunden Schlaf jede Nacht. Das ist für die meisten Menschen viel zu wenig. Was kann ich denn machen, um besser und mit mehr Schlaf durch die Woche zu kommen?
Also bei der Behandlung setzen wir ganz klar an der Ursache dieser Rhythmusverschiebung an. Also wir wollen eigentlich den Tag-Nacht-Rhythmus der inneren Uhr verändern oder mehr in Einklang bringen eben mit den gesellschaftlichen Rhythmen. Also in dem ersten Schritt würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, eine Lichttherapie zu machen oder eine Lichttherapie zu verwenden. Möglichst mit einer Therapielampe. Jetzt im Frühsommer, da geht es natürlich auch ganz gut mit natürlichem Sonnenlicht. Licht am Morgen bzw. Licht kurz nach dem Aufstehen schubst eben diese innere Uhr so ein bisschen an und sorgt dafür, dass du dich eher ein bisschen in Richtung Lerche bewegst oder dein Schlaf-Wach-Rhythmus halt ein bisschen früher wird. Und das ist ja genau das eigentlich, was wir wollen. Gleichzeitig solltest du dann auch Licht am Abend meiden, um eben so eine Verzögerung der inneren Uhr und damit eine Verzögerung des Schlaf-Wach-Rhythmus entgegenzuwirken. Die Lichttherapie, die solltest du aber auch wirklich ganz konsequent jeden Tag anwenden, weil diese verzögerte Schlafphasenstörung, die ist nicht heilbar. Denn es gibt nun mal einfach eine genetisch-biologische Basis und das ist die innere Uhr. Die können wir nicht verändern, die können wir nicht heilen, aber du kannst eben zum Beispiel über das Licht etwas tun, damit die Tag für Tag ein bisschen besser kompatibel ist mit den gesellschaftlichen Rhythmen.
Ja, das heißt eigentlich, man könnte den Kaffee auf dem Balkon trinken, gerade jeden Morgen, um sich direkt dem Tageslicht auszusetzen, ne? Oder irgendwie versuchen, sofort in die Helligkeit zu kommen oder sich eben so eine Lichtlampe anzuschaffen. Das ist ja was man wirklich auch zu Hause machen kann, ne?
Ja, und mit dem Kaffee, da hast du gerade schon einen total guten Hinweis geliefert oder ein Stichwort, denn Schlafhygiene ist natürlich auch super wichtig. Also das bedeutet Kaffee am Morgen gerne, aber auch wenn man müde ist und da Menschen mit so einer verzögerten Schlafphasenstörung ja häufig zu wenig schlafen, sind sie auch sehr viel müde. Auch wenn man müde ist, nicht zu spät am Nachmittag, denn das ist ja natürlich wiederum nicht besonders hilfreich, wenn man dann am Abend einschlafen möchte. Auch bei Alkohol muss man aufpassen. Ja, Alkohol macht ein bisschen müde, Alkohol erleichtert manchmal auch das Einschlafen, aber stört natürlich den Schlaf im restlichen Verlauf der Nacht und deshalb sollte man auch da sehr vorsichtig sein. Also eine gute Schlafhygiene ist auch ganz wichtig bei der Behandlung von so einer verzögerten Schlafphasenstörung. Ja. Ja, und mit diesen Empfehlungen würde ich dich vielleicht sogar erstmal nach Hause schicken. Du kannst es mal über ein paar Wochen ausprobieren und dann schauen wir mal, ob das vielleicht schon ausreicht.
Was passiert, wenn es nicht ausreicht, wenn es nichts ändert?
Also wenn es nicht ausreicht, dann würde ich dir empfehlen, Melatonin zu nehmen. Also so ein Melatoninpräparat, wo so eine direkte Freisetzung des Melatonins erfolgt, nicht so eine verzögerte. Das sind die Präparate, die man in Deutschland zum Beispiel in der Drogerie kaufen kann. Dieses Melatonin, das nimmst du am Abend, so 5 bis 6 Stunden vorm Zu-Bett-Gehen und zwar in einer recht niedrigen Dosis. Also oft reicht da weniger als 1 Milligramm schon aus oder 1 Milligramm. Braucht man keine hohen Dosen dazu. Und das mit dem Melatonin machen wir, weil wir dann quasi der inneren Uhr von außen sagen, du weißt es noch nicht, aber jetzt ist Nacht und jetzt ist Zeit zu schlafen. Und da haben wir die Hoffnung, dass wir so eben deinen Rhythmus auch normalisieren können.
5 bis 6 Stunden vorm zu Bett gehen nimmt man das ein. Genau, sehr spannend, weil ich habe mir solche Präparate ja auch schon mal zugelegt. Auf deine Empfehlung hin für meine Frühschichten. Und da steht eigentlich immer drauf, man kann das so 1 Stunde vorher nehmen, glaube ich, ne?
Genau, also wenn man möchte, dass es einen schlaffördernden Effekt hat, dann nimmt man es eher kurz vorher. Aber hier geht es ja wirklich um eine Wirkung auf den Rhythmus. Und dann ist der empfohlene Zeitraum zwischen Einnahme und zu Bett gehen länger.
Ach, spannend.
Weil das Ziel eigentlich anders ist. Das Ziel hier ist nicht eine Förderung des Einschlafens, sondern eine Rhythmisierung.
Ja, okay. Spannend. Das muss man aber echt auch wissen. Was ist denn, wenn ich ein extremer Fall bin? Also sagen wir mal, ich kann vielleicht erst 3 oder 4 Uhr einschlafen. Ich nehme mal an, dann brauche ich ja mehr als Melatonin, ne?
Du denkst jetzt wahrscheinlich so an richtige Schlafmittel, oder?
Ja, oder an eine Therapie, ja. Oder ich frage dich.
Ja, also so zum Beispiel eine Verhaltenstherapie, einfach um damit besser zurechtzukommen, um auch eine Begleitung in dieser Phase oder auch bei dieser sehr herausfordernden Störung zu haben, ist sicher gut und hilfreich. Aber als Schlafmittel, da muss man sagen, nee, die vermeiden wir da eigentlich eher, weil wir ja die Ursache behandeln wollen, also diesen verschobenen Rhythmus der inneren Uhr. Und Schlafmittel haben einfach auch Nebenwirkungen, da gewöhnt man sich an die. Und es geht ja jetzt auch nicht irgendwie um eine kurzfristige Einnahme, sondern wenn man die wirklich zu einer Behandlung einsetzen wollte, dann müsste man die perspektivisch sehr, sehr lange nehmen, vielleicht sogar irgendwie ein Leben lang oder ein Arbeitsleben lang. Und man muss sagen, Lichttherapie, Melatonin und auch so ein ganz regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus, den man dann wirklich einhalten muss, auch am Wochenende, damit kommt man oft schon relativ weit.
Was hilft denn nicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die einfach einen großen Leidensdruck haben, vielleicht auch erstmal versuchen, die ganze Palette, die man so in der Drogerie bekommt oder vielleicht auch in der Apotheke bekommt, mal zu testen. Also sowas wie pflanzliche Mittel, Baldrian, weißt du?
Ja, nee, kann man echt vergessen. Also ich sage das, glaube ich, so explizit nicht so oft hier im Podcast, aber das hilft in dem Moment einfach wirklich nicht. Und auch eben Schlafmittel, wir haben es gerade gesagt, die hauen ja ein bisschen in die gleiche Kerbe. Die sorgen zwar für einen früheren Schlaf, aber die ändern jetzt dann nichts an der Ursache des Problems. Deshalb Schlafmittel, pflanzliche Mittel, die wirken sowieso noch schwächer und so, das hilft einfach da nicht.
Ja. Ich würde auch denken, Nap ist wahrscheinlich kontraproduktiv, ne?
Ja, also bei der vorverlagerten Schlafphasenstörung, da kann man das teilweise machen, dass man so Nickerchen am Nachmittag macht, da schon mal wieder den Schlafdruck abbaut und dann hofft, dass man eben am Abend gar nicht so früh müde wird. Oder was man natürlich auch machen könnte, ist so, ja, man könnte ein bisschen die Gesellschaft verändern. Das finde ich eigentlich auch eine spannende Idee in dem Kontext. Man könnte versuchen, zum Beispiel mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin zu sprechen, ob man auch später anfangen kann zu arbeiten, dann für eine Verschiebung sorgen kann. Man kann auch schauen, ob man das Pendeln vermeiden kann und eher auch im Homeoffice arbeitet oder zumindest einige Tage pro Woche im Homeoffice arbeitet, denn durch den Wegfall des Pendelns würde ja auch Zeit zum Schlafen frei. Für manche Betroffenen reicht das vielleicht auch schon aus, damit sie wieder ausreichend schlafen können und eben auch der Leidensdruck zurückgeht.
Ich wünsche mir ja ganz oft, dass Menschen, die in Firmen solche Entscheidungen treffen, unseren Podcast hören.
Ne? Über Schlafen. Netzcheck.
Unser Redakteur Michael, der hat mal wieder eine Perle auf Social Media gefunden. Ich glaube, Michael ist total im Schlafhole drin, was seine Social Media Kanäle angeht. Ich finde, die passt an der Stelle ganz gut, deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Es geht um einen Schlafhack, der das Leben verbessern soll, wenn man nicht einschlafen kann. Ihr hört Marisa Hofmeister, sie ist Influencerin.
Ich habe letztens den ultimativen Schlafhack bekommen, den ihr euch wirklich alle abspeichern müsst, weil ich habe nie gedacht, dass es so viel bringt, aber es ist crazy, weil ihr werdet nie wieder nachts einfach nur wach liegen und könnt nicht einschlafen. Ihr macht das mit euren geschlossenen Augen, aber ich zeige es euch jetzt mit offenen Augen. Also ihr macht einmal die Augen komplett nach oben, in die Mitte, komplett nach unten, in die Mitte, auf die eine Seite, Mitte, andere Seite, Mitte. Dann geht ihr einmal komplett nach oben und macht einen Kreis und auf die andere Seite, ich sehe so doof aus wahrscheinlich, geht zurück in die Mitte und schielt einmal. Ihr seid wahrscheinlich nach 2 bis 3 Runden wieder komplett eingeschlafen und ich finde es so crazy, ich hätte nie gedacht, dass dieses Augending irgendwas bringt.
Christine, hört sich für mich an wie etwas, das sich schnell als tolle Idee verbreiten lässt, aber gar nichts bringt. Aber vielleicht liege ich ja falsch. Was sagst du?
Also, da fällt mir erstmal nur ein, oh mein Gott. Oder anders gesagt, wenn jemand erzählt, dass er oder sie da den todsicheren Geheimtipp hat, wie man garantiert in weniger als einer Minute wieder einschläft und man Ein- und Durchschlafprobleme einfach so zack los wird, dann ist eine gesunde Skepsis angebracht, so auch hier. Ich hatte, es muss zwar nichts bedeuten, aber ich hatte von diesem Lifehack bisher auf jeden Fall nichts gehört.
Nee, mir würde auch.
Aber lass uns den mal debunken.
Ja, bitte.
Wenn wir uns abends hinlegen und die Augen zumachen, dann fangen unsere Augen ganz automatisch an zu rollen. Eigentlich merken wir das gar nicht. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen creepy, aber unsere Hörerinnen und Hörer lade ich gerne ein, das heute Abend mal zu beobachten. Denn wenn man die Aufmerksamkeit drauf richtet, dann merkt man es. Wenn diese Augenbewegungen so richtig schön rund und gleichmäßig sind, dann ist es ein Hinweis, dass wir sehr entspannt sind und es vermutlich auch schnell mit dem Einschlafen klappt. Aber daraus zu schließen, dass wir jetzt nur mit den Augen rollen müssen, damit wir gut einschlafen können, das ist natürlich totaler Quatsch. Das wäre wie wenn wir sagen, du musst nur gähnen, dann wirst du automatisch müde. Das ist ja auch so. Also wir gähnen zwar, wenn wir müde sind, aber dass Gähnen müde macht, stimmt nicht.
Christine, wir wollen noch drüber sprechen, wenn man so eine Schlafphasenstörung hat und sich eine Insomnie entwickelt hat, was dann getan werden kann. Menschen mit Insomnie landen ja bei dir. Wie hilfst du?
Ja, im ersten Moment denkt man vielleicht, wie soll sich aus so einer verzögerten Schlafphasenstörung eine Insomnie entwickeln? Ist aber gar nicht so selten. Wir haben vorher auch über die Zahlen schon gesprochen, dass man vermutet, dass viele Menschen mit einer Einschlafstörung eigentlich irgendwie so einen extremen Chronotyp oder vielleicht sogar eine verzögerte Schlafphasenstörung haben. Ich hatte solche Fälle auch schon, muss ich sagen. Denn es passiert einfach oft das, was wir auch in dem fiktiven Beispiel am Anfang so skizziert hatten. Die Betroffenen gehen zu einer Zeit ins Bett, zu der sie noch gar nicht schlafen können, weil sie aber hoffen, dass sie eben einschlafen können und so vielleicht endlich mal wieder auf genügend Schlaf kommen. Dann liegen sie im Bett, liegen lange im Bett und warten auf den Schlaf. Und das ist ja auch etwas, was charakteristisch ist für die Insomnie. Also bei Einschlafstörungen, Menschen liegen lange im Bett und warten auf den Schlaf. Und diese Situation, das ist einfach ein idealer Nährboden dafür, dass sich eine Insomnie, häufig eine Insomnie, Einschlafstörungen und dann Tagesbeeinträchtigungen entwickelt. Weil man lernt, dass das mit dem Einschlafen nicht klappt. Man macht sich vielleicht auch in dieser belastenden Situation, wo man auf den Schlaf wartet, noch viele und durchaus total ja auch berechtigte Sorgen um den Schlaf, die Konsequenzen von zu wenig Schlaf, die Konsequenzen dieses Rhythmus, der so clasht mit den gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Ja, und was wir dann machen, ist, wir behandeln halt beides. Also wir behandeln einerseits den verzögerten Schlafrhythmus, also eigentlich ja die Ursache der Insomnie hier, und die Insomnie, die behandeln wir dann aber zusätzlich auch noch gegebenenfalls mit so einer speziellen kognitiven Verhaltenstherapie, wo wir Verhalten und Gedanken versuchen zu verändern, sodass eben guter Schlaf wieder möglich ist. Manchmal löst sich das Problem aber ganz alleine auch, wenn man dann den Rhythmus behandelt.
Okay, das heißt, es kann schon auch langfristig behandelt werden. Also auch wenn wir hier von einer genetischen Komponente eigentlich sprechen.
Ja.
Ne?
Ja, und es ist wohl in vielen Fällen so, dass eben diese Strategien, also Lichttherapie, wirklich ein ganz konsequent eingehaltener Schlaf-Wach-Rhythmus, auch am Wochenende, gegebenenfalls noch Melatoningabe, und es gibt auch noch ein paar andere Strategien, dass das wirklich zu einer deutlichen Verbesserung führt. Wenn dann noch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin sich auch ein bisschen flexibel zeigt, dann kann man wirklich diesen Leidensdruck auch sehr stark zurückfahren.
Christine, am Ende fasst du immer noch mal schön zusammen, was die wichtigsten Learnings aus unserer Folge sind. Was sind die heute?
Wir alle haben einen gewissen Chronotyp, und also manche Menschen gehen gerne ein bisschen früher schlafen, manche eher ein bisschen später. Und dann gibt es aber noch ganz extreme Chronotypen, und die können so extrem sein, dass wir dann eben von einer verzögerten oder auch einer vorverlagerten Schlafphasenstörung sprechen. Und das ist dann eben, wenn der Rhythmus so extrem clasht mit dem, was die Betroffenen eigentlich wollen, was sie für einen Schlaf-Wach-Rhythmus haben wollen, auch vielleicht mit gesellschaftlichen Normen, Arbeitszeiten clasht, verunmöglichen, dass man am Abend noch sozialen Aktivitäten nachgeht. Das kann und ist in vielen Fällen sehr, sehr belastend. Aber die gute Nachricht ist, man kann das auch behandeln, zum Beispiel mit Lichttherapie, also Licht am Morgen oder auch Licht am Abend, je nachdem, welche Form der Störung man da hat. Und auch bei der verzögerten Schlafphasenstörung, da können wir auch mit Melatonin arbeiten. Und dann kann man vielen Betroffenen auch schon sehr gut helfen.
Also wenn ihr betroffen sein solltet, dann versucht euch doch gerne mal an Christines Tipps. Oder ihr könnt euch natürlich jederzeit auch von eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin helfen lassen. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall genügend und guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.